Diese Gedanken wurden Hitler etwas später, etwa im Verlauf, nachdem eine Stunde vergangen war, von Bohmann, Buchdorf, Dönitz und Fegelei vorgetragen.
Es kann nicht mehr der geringste Zweifel daran bestehen, dass Hitler sich am 30. April 1945 im Führerbunker der Reichskanzlei in Berlin mit eigener Hand, und zwar durch einen Schuss in die rechte Schläfe, das Leben genommen hat.
Ein Satz, der uns heute selbstverständlich vorkommt. In den 1950ern aber dauert es 4 lange Jahre, bis das bayerische Staatsministerium der Justiz diesen einfachen Satz als amtliche Wahrheit an die Öffentlichkeit geben kann.
Der zweite Tod des braunen Diktators. Warum Hitler erst 1956 offiziell für tot erklärt wurde. Eine Sendung von Thomas Grasberger.
4 Jahre sollte es dauern, bis das Amtsgericht Berchtesgaden am 25. Oktober 1956 das Verfahren abschließen konnte. 4 Jahre, bis die Beweisaufnahmen beendet und alle noch lebenden Personen aus Hitlers Umgebung vernommen waren.
Wir befinden uns im Justizgebäude in München, im Neubau an der Pacelli-Straße, Zimmer 404a. Der Sprecher ist Richter Dr. Stephanus vom Amtsgericht Berchtesgaden. Das Amtsgericht Berchtesgaden ist mit dem Verfahren betreffend die Todeserklärung bzw. Feststellung der Todeszeit Adolf Hitlers befasst.
Amtsgerichtsrat Dr. Heinrich Stephanus produzierte in den Jahren 1952 bis 1956 viel Papier. Am Ende waren es 1500 Seiten. Die liegen heute in 2 großen, quadratischen Stülpdeckelkartons und werden als besondere archivalische Kostbarkeiten im Safe des Staatsarchivs München aufbewahrt. Dazu kommen knappe 8 Stunden Tonbandaufnahmen von Zeugenvernehmungen. Das kleine Amtsgericht Berchtesgaden schrieb damals Zeitgeschichte.
Begonnen hat alles am 29. Juli 1952. An diesem Tag stellt der Wiener Rechtsanwalt Dr. Herbert Eckstein den Antrag, das Amtsgericht möge Adolf Hitler für tot erklären, denn Berchtesgaden sei sein letzter ordentlicher Wohnsitz gewesen. Rechtsanwalt Eckstein handelt als amtlich bestellter Kurator für Hitlers Vermögen in Österreich, das von dortigen Gerichten vorläufig beschlagnahmt worden ist. Konkret geht es um ein Gemälde des holländischen Malers Jan Vermeer, der Künstler in seinem Atelier. Hitler hatte es im Jahr 1940 von dem österreichischen Staatsbürger Jaromir Czernin Morzin gekauft, für 1,65 Millionen Reichsmark. Der Graf aus dem Riesengebirge behauptet nun, damals nur unter Zwang an Hitler verkauft zu haben. Er wolle das Vermeer-Gemälde zurückhaben. Österreich aber sagt nein. Es kommt zum Prozess, in dessen Folge Kurator Eckstein Hitler für tot erklären lassen will. Der Rechtsanwalt schreibt:
Es liegt größte Vermutung vor, dass Adolf Hitler im April 1945 anlässlich des Einmarsches der Roten Armee in Berlin den Tod gefunden hat, zumal Augenzeugen seinen Selbstmord mit allen Einzelheiten berichtet haben.
Schon 1946, vor dem Nürnberger Gerichtshof, hatten Hitlers Fahrer Erich Kempka und der frühere NS-Reichsjugendführer Arthur Axmann unter Eid bestätigt, dass Hitler tot ist. Seine in Decken gehüllte Leiche sei am 30. April 1945 aus dem Führerbunker in den angrenzenden Garten getragen und verbrannt worden. Dabei seien seine Beine samt Hose, Schuhe und Socken zu sehen gewesen.
Dem Standesamt Berlin-Mitte reicht das 1948 nicht aus für eine Todeserklärung. Es hätte ja auch ein anderer Leichnam Hitlers Kleider tragen können. Und so stuft die Spruchkammer 1 in München den ehemaligen Führer am 15. Oktober 1948 zwar als Hauptschuldigen für die begangenen Kriegsverbrechen ein, aber was geschieht mit seinem Vermögen, wenn keine amtliche Todesurkunde vorliegt? Was wird aus dem Haus am Prinzregentenplatz 16 in München, aus dem Grundbesitz in Berchtesgaden? Aus den 5 Millionen Mark, die noch an Forderungen Hitlers gegenüber dem völkischen Beobachter in München bestehen.
Die Münchner Spruchkammer entscheidet 1948, dass der im Lande Bayern gelegene Nachlass Adolf Hitlers vollständig eingezogen wird. So sieht es auch Rechtsanwalt Dr. Wilhelm Motzet, den das Amtsgericht München zum Nachlasspfleger bestellt hat. Motzet vertritt die Auffassung, dass ein eigenes Todeserklärungsverfahren nicht mehr notwendig sei. Und das private Testament Hitlers sei auch ungültig, weil es nur mit Schreibmaschine verfasst wurde. Der Nochführer hatte in seinen letzten Stunden verfügt, alles, was er besitze, solle der Partei und wenn nicht mehr existent, dem Staate gehören. Im Testament ordnet er auch an, dass
alles, was persönlichen Erinnerungswert besitzt oder zur Erhaltung eines kleinen bürgerlichen Lebens notwendig ist, meinen Geschwistern abzutrennen, ebenso vor allem der Mutter meiner Frau und meinen treuen Mitarbeitern.
Hitlers Schwester Paula, die sich nach dem Krieg Wolf nennt, ist zwar nicht namentlich im Testament erwähnt, fordert aber 1948 die Auszahlung ihres Erbteils. Aus amerikanischem Gewahrsam entlassen, lebt sie zunächst in Wien, wo sie in einer Kunsthandlung arbeitet. Am 1. Dezember 1952 zieht sie nach Berchtesgaden, um dort ihre Ansprüche aus Hitlers privatem Testament geltend zu machen. Dazu verlangt sie vom Amtsgericht München einen Erbschein, der jedoch ohne eine Todeserklärung nicht ausgestellt werden kann. Das Verfahren dazu läuft damals gerade erst an. Weil die Erbfolge lange ungeklärt blieb, lebte Paula Wolf in Berchtesgaden als Fürsorgeempfängerin in einer 16 Quadratmeter großen Einzimmerwohnung bis zu ihrem Tod am 1. Juni 1960.
Das amtliche Todeserklärungsverfahren Hitlers hat 1952 mit dem Antrag des Wiener Rechtsanwalts Eckstein begonnen. Amtsgerichtsrat Dr. Heinrich Stephanus nimmt also im Sommer 1952 sehr engagiert seine Arbeit auf.
Lang dauert es nicht. Da landen allerlei seltsame Zuschriften bei der Poststelle des Gerichts. Einsprüche gegen das Todeserklärungsverfahren. Hitler sei gar nicht tot, schreibt da ein Düsseldorfer Kranz- und Girlandenbinder am 15. August 1952.
Ich kann Ihnen beweisen, dass A. Hitler nach wie vor am Leben ist. Hochachtungsvoll, gezeichnet Walter Lück.
Noch deutlicher wird eine Dame aus dem westfälischen Steinheim.
Adolf Hitler lebt. Ich habe vor einigen Wochen in Lippstadt und vor längerer Zeit in Bückeburg mit ihm gesprochen. Aber ich denke selbstverständlich nicht daran, Auskunft darüber zu geben, wo er sich gegenwärtig aufhält, solange nicht eine Amnestie erlassen ist.
Sollte sich der Führer AD tatsächlich in Ostwestfalen verborgen halten? Oder doch im rheinischen Düsseldorf? Von dort meldet sich sein angeblicher Sohn am 19. August 1952. Das Briefpapier schmückt ein kleiner roter Reichsadler, der in seinen Klauen ein Hakenkreuz trägt. In dem handgeschriebenen Brief heißt es:
Weiterhin teile ich Ihnen amtlich mit, dass mein Vater noch am Leben ist. Ich bin befugt, bei einer großen öffentlichen Sondergerichtssitzung, wo auch die heutigen Politiker teilzunehmen haben, die echte Wahrheit von 1914 bis 1945, also die politischen Phasen der Geschichte, klarzustellen. Mit deutschem Gruß, Hitler.
Im Nachsatz erklärt Herr Hitler Junior, dass er natürlich keineswegs auf sein Erbe, Haus, Hof und sonstiges Vermögen zu verzichten bereit sei.
Denn in dem Haus, was in München steht, bin ich aufgewachsen.
War das blanke ideologische Verwirrung? Oder hoffte da wirklich jemand auf Hitlers Erbe? Tatsache ist, Gerüchte und Legenden sind nach dem Krieg viele in Umlauf.
Schon die sowjetischen Befreier Berlins begannen früh mit der Legendenbildung. Am 4. Mai 1945 präsentierte man der Welt Bilder vom toten Hitler. Dafür wurde irgendein Leichnam entsprechend präpariert und verkleidet. Später erklärte man dieses Double zur Fälschung, setzte jedoch bald neue Fundgeschichten in die Welt. Bis dann Stalin selbst eingriff, der an Hitlers Tod zweifelte. Der Kremlherr schickte seinen politischen Beauftragten Wyszynski nach Berlin und ließ am 9. Juni 1945 der Welt die neue Wahrheit verkünden. Es sei den russischen Experten nicht geglückt, die Leiche Hitlers zu identifizieren.
Hitler lebt, behauptete der Sowjetdiktator auf der Konferenz von Potsdam im Sommer 1945. Er habe Berlin mit dem Flugzeug verlassen, sei im Hamburger Hafen mit einem U-Boot abgetaucht und dann nach Japan verschwunden. Oder nach Argentinien. Vielleicht auch zu General Franco, nach Spanien.
Behauptungen wider besseres Wissen. Denn mit Hilfe von Hitlers Zahnärzten und weiteren Zeugen konnten die Überbleibsel des Diktators und seiner Frau Eva zweifelsfrei identifiziert werden. Eine Sonderabteilung des Geheimdienstes KGB transportierte noch im Sommer 1945 die sterblichen Reste des Ehepaars Hitler sowie 10 weiterer Bunkerinsassen nach Magdeburg, wo sie auf einem Kasernengelände bestattet wurden. Als dort 1970 Bauarbeiten anstehen, lässt KGB-Chef Juri Andropow die Reste exhumieren, vollständig verbrennen und in einen Seitenfluss der Elbe streuen.
Dank Stalins Verwirrspiel konnten also bizarre Theorien die Runde machen. Hitler lebt in Tibet, hieß es. Nein, er und Bormann seien in die Alpen geflüchtet. Andere meinten, der ehemalige Führer sei 1946 mit einem U-Boot untergegangen. Und eine argentinische Zeitung schreibt Mitte der 1950er Jahre, Hitler habe die vergangenen 9 Jahre in einer kleinen Berghütte gehaust in Cruz del Eje in der argentinischen Provinz Córdoba. Und am 27. Mai 1952 wartet sogar das Darmstädter Tagblatt mit einer sensationellen Mitteilung aus New York auf.
Der frühere Chef des amerikanischen Geheimdienstes, welcher im offiziellen Auftrag die Untersuchung des Verschwindens von Adolf Hitler vornahm, erklärte gestern Abend, dass es keinen Beweis, abgesehen von den Gerüchten, für Hitlers Tod gäbe.
War der Massenmörder also nicht tot? Doch, sagte einer, der bis zum Ende zur Leibwache Hitlers gehörte. Hermann Karnau aus Wilhelmshaven bestätigt am 16. April 1950 in der Zeitschrift Tempo der Welt.
Ich erkläre hiermit an Eidesstatt, dass ich gesehen habe, wie Adolf Hitler und seine Frau Eva, geborene Braun, am 30. April 1945 im Garten der Reichskanzlei zu Berlin verbrannt wurden.
Karnau ist nicht der Einzige, der das bestätigen kann. Dennoch kursieren weiterhin Märchen und Lügen, Gerüchte und Halbwahrheiten. Grund genug also, 1952 endlich damit anzufangen, Hitlers Tod offiziell festzustellen. Nicht zuletzt auch wegen der offenen Erbansprüche.
Zwischenzeitlich hat nämlich Hitlers Haushälterin Annie Winter, im Testament namentlich erwähnt, diverse Privatdinge des Diktators auf die Seite geschafft. Trauschein, Soldbuch, Reisepass, Parteibuch, aber auch Aquarelle, Skizzen und Bleistiftzeichnungen. All das hat sie Ende 1950 in einen Koffer gepackt und in der Münchner Wohnung eines Kaufmanns versteckt, um die NS-Devotionalien für stattliche 200.000 US-Dollar an einen Amerikaner zu verkaufen. Kurz vor der Übergabe beschlagnahmt die Polizei den Koffer samt Inhalt. Winter klagt auf Herausgabe. Erst im März 1953 ergeht ein Urteil. Die Haushälterin darf einige Bände von Mein Kampf, 3 Aquarelle und eine Ledermappe behalten. Aber auch in diesem Fall hat sich das Münchner Gericht schwer getan, ohne einen amtlich nachgewiesenen Verbleib Hitlers.
Also widmet sich Richter Dr. Stephanus vom Amtsgericht Berchtesgaden in den Jahren 1952 bis 1956 fleißig dem Verfahren betreffend Todeserklärung Adolf Hitlers. Stephanus lädt insgesamt 42 Zeugen zur Vernehmung. Die meisten von ihnen waren bis zum Ende im Führerbunker dabei gewesen.
Etwa Hermann Karnau von der Leibwache des Diktators oder Erich Kempka, Hitlers Fahrer. Auch Gertraud Junge, die persönliche Sekretärin, sagt vor Gericht aus. Ebenso Reichsjugendführer Arthur Axmann. Sie alle erzählen, was sie gesehen und gehört haben.
Hitler habe erstmalig bei der Lagebesprechung am 22. April 1945 in großer Erregung geäußert, dass er in Berlin bleiben und sich erschießen werde, falls die Hauptstadt nicht wieder freigekämpft werde. Sie wurde es bekanntlich nicht. Die Sowjets eroberten die Stadt. In der Nacht zum 29. April heiratete Hitler Eva Braun, schrieb sein Testament und legte fest, dass er sich erschießen werde, nachdem Eva das Gift eingenommen habe. Himmler hatte Ampullen mit Blausäure besorgt, deren Wirksamkeit an Hitlers Lieblingshund Blondie ausprobiert wurde. Es wirkte. Blondie wurde im Garten verscharrt.
Auch wenn die Zeugenaussagen manchmal widersprüchlich sind und in Details voneinander abweichen, langsam ergibt sich ein immer vollständigeres Bild der letzten Tage. Allerdings sollten 13 der 42 Zeugen erst in den Jahren 1955 und 1956 aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft zurückkehren. Darunter so wichtige Zeugen wie der persönliche Adjutant des Diktators, SS-Sturmbandführer Otto Günsche, oder Hitlers Kammerdiener, SS-Obersturmbandführer Heinz Linge. Der Berchtesgadener Anzeiger vom 10. Oktober 1955 berichtet:
Der fast 1,90 große, wettergebräunte Linge, der ständig von Journalisten umlagert war, bestätigte ausdrücklich, dass Hitler tot sei. Ich habe den toten Adolf Hitler aus dem Bunker der Reichskanzlei zum Eingang getragen und ihn dort mitverbrannt.
Das Interesse am Ende des Diktators ist groß.
Das Amtsgericht Berchtesgaden hingegen bedient den Informationshunger der Öffentlichkeit nur unzureichend. Für Presseteams bleiben die Verhandlungen geschlossen. Der Unmut darüber ist groß. Warum diese übertriebene Geheimnistuerei bei der Todeserklärung eines Gewaltverbrechers? Das ist damals keine Frage, sondern ein Vorwurf. Und den erheben auch heutige Historiker noch. Die Geheimniskrämerei habe die Legendenbildung nur weiter befördert.
Die Medien müssen also draußen bleiben, als an drei Februartagen des Jahres 1956 der Spätheimkehrer Heinz Linge in München von Richter Dr. Stephanus als Zeuge vernommen wird. Diverse Sachverständige vom Bayerischen Landeskriminalamt stellen Fragen und rekonstruieren die entscheidende Szene, die Linge bei Betreten von Hitlers Arbeitsraum vorgefunden hat. Alle Aussagen werden auf Tonbänder aufgenommen, die heute im Staatsarchiv München liegen. Mit fester Stimme erzählt Linge, wie er sich von Hitler verabschiedet und ihm die Treue geschworen hat, über den Tod hinaus. Er sei dann auch der Erste gewesen, der den kleinen Wohn- und Arbeitsraum betrat, nachdem sich Adolf Hitler und seine Frau Eva das Leben genommen hatten.
Als ich eintrat, saß links Hitler, und zwar in der rechten Sofaecke. Saß also in der rechten Ecke und hatte den Kopf etwas leicht nach vorne geneigt. Es war an der rechten Schläfe eine Einschussstelle zu sehen, die ungefähr die Größe eines Groschenstückes hatte. Das heißt nicht nur die Einschussstelle, sondern eben der ganze dunkle Flecken.
Eva Braun saß laut Linge 30 Zentimeter neben Hitler, die Füße seitlich auf das Sofa hochgezogen. Ganz friedlich, aber mit zusammengepressten Lippen. Für den Kammerdiener war sofort klar, dass sie Gift genommen hatte. Anders als Hitler, der sich mit der rechten Hand in die rechte Schläfe geschossen hatte. Anwesend war bei diesem Doppelselbstmord niemand. Aber die Aussagen Linges und anderer reichen dem Gericht am Ende für ein schlüssiges Bild.
Ich konnte nur feststellen, dass nichts Blödsinn gehört worden war.
Die beiden Spritzen hat er wieder gehabt.
Ja.
So wie er sie hereingetragen hat, bloß mit dem Unterschied, dass sie nun mehr keine Hilfe hat.
Der Aussage des Wachpolizisten Harry Mengershausen, der im Bunker am 30. April 1945 Dienst hatte, schenkt man hingegen keinen Glauben. Mengershausen gibt an, gesehen zu haben, wie Hitlers Leibarzt Dr. Stumpfegger 2 Cyankali-Spritzen fertigte und gegen 15.35 Uhr in den Raum des Führers gegangen sei, um das Ehepaar zu töten. Ganz so, wie Hitler es vorher befohlen habe.
Das Gericht attestiert dem Zeugen Mengershausen einen problematischen Hang zur Selbstdarstellung und etwas unterdurchschnittliche Intelligenz. Auch das Landeskriminalamt kommt in seinem Gutachten zum Ergebnis,
dass Injektionen mit Cyankali nur bedingt zur Tötung eines Menschen gebraucht werden können.
Einer wie Hitler hätte aber bestimmt die todsichere Blausäure-Variante gewählt, was starken Mandelgeruch nach sich gezogen hätte, worauf es aber keine Hinweise gab.
Folglich kann der Möglichkeit der Injektionen von Zyankali und auch von Blausäure durch Dr. Stumpfegger nur ein geringes Maß von Wahrscheinlichkeit eingeräumt werden.
Ein ganz normaler Selbstmord also. Kurz nach der Tat betrat Kammerdiener Linge den Raum und wickelte die beiden Leichen in Decken. Zusammen mit Bormann und drei SS-Männern schleppte er die Toten in den Garten der Reichskanzlei. Es eilte. Das Sperrfeuer der Sowjets kam bedrohlich nah. Die Soldaten der Roten Armee konnten jede Minute da sein. Hastig wurden die leblosen Körper mit etwa 150 Litern Benzin übergossen und angezündet. So wie Adolf Hitler es seinen letzten Getreuen im Bunker befohlen hatte. Nichts, was in die Hände des Feindes fallen könnte, sollte von ihm übrig bleiben. In den späteren Abendstunden des 30. April wurden die Reste der Hitlers unweit der Verbrennungsstätte in einem Trichter begraben. Was vom Massenmörder und seiner Frau übrig blieb, passte am Ende in eine Zigarrenschachtel, Teile eines Kieferknochens und zwei Zahnbrücken. Die wurden von den Sowjets bald schon ausgegraben und Hitlers Zahnarzt Hugo Blaschke sowie dessen Zahntechniker und der ehemaligen Assistentin vorgelegt. Die identifizieren den gefundenen Kieferknochen mit Brücke als den Adolf Hitlers. Zahnarzt Blaschke und Zahntechniker Fritz Echtmann bestätigen 1954 vor dem Amtsgericht Berchtesgaden ihre Aussagen von damals.
Die bayerische Justiz ist übrigens nicht die einzige, die sich mit dem amtlichen Tod Hitlers beschäftigt. Auch in Berlin und in Wien laufen damals entsprechende Verfahren. Zwar zieht der Wiener Rechtsanwalt Eckstein am 28. April 1955 seinen Antrag zurück, das Amtsgericht Berlin-Schöneberg aber will es wissen und Hitler in einem eigenen Verfahren für tot erklären. Weshalb das bayerische oberste Landesgericht schleunigst feststellt, dass für diese Entscheidung allein das Amtsgericht Berchtesgaden zuständig sei. Schließlich geht es um beträchtliche Vermögenswerte Hitlers, geschätzte 10 Millionen Reichsmark oder mehr. Die fließen dem bayerischen Staat dann zu, wenn Hitler in Berchtesgaden für tot erklärt wird. Genau so sollte es dann auch kommen. Am 25. Oktober 1956 vermeldet das bayerische Staatsministerium der Justiz:
Das Amtsgericht Berchtesgaden hat das von ihm im Jahre 1952 eingeleitete Verfahren zur Feststellung des Todes und der Todeszeit Adolf Hitlers nunmehr abgeschlossen und durch Beschluss vom 25. Oktober 1956 festgestellt, dass Hitler am 30. April 1945 in Berlin durch Selbstmord geendet hat.
Als Todeszeit wird 15.30 Uhr festgelegt, womit aber nicht alle Erbschaftsfragen geklärt sind. Nun machen auch die Verwandten von Eva Braun Ansprüche geltend. War nicht doch der Diktator als erster gestorben? Und wessen Familie darf wen beerben? Weitere 3 Jahre wird gestritten. Am 17. Februar 1960 spricht das Amtsgericht München Hitlers Schwester Paula 2 Drittel des Nachlasses ihres Bruders zu. Als Paula wenige Monate später stirbt, wird das Land Bayern zum Verwalter des Erbes. Eine richterliche Verfügung des Amtsgerichtes Berchtesgaden spricht dann das Vermögen den beiden Kindern von Paula Hitlers Halbschwester zu. Die machen allerdings keine Ansprüche geltend. Und so bleibt der Freistaat Bayern Verwalter des braunen Erbes. Einschließlich der millionenschweren Urheberrechte an Hitlers Mein Kampf. Die endeten erst mit dem 31. Dezember 2015, nach Ablauf der Regelschutzfrist von 70 Jahren, nach dem Tod des Autors.
Der zweite Tod des braunen Diktators. Warum Hitler erst 1956 offiziell für tot erklärt wurde. Sie hörten eine Sendung von Thomas Grasberger, der auch Regie führte. Es sprachen Laura Mehr, Burkhard Dabinus, Carsten Fabian und Beate Himmelstoß. Ton und Technik Andreas Lucke, Redaktion Heidi Wolf.